Herr sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe eben den Gottesdienst begonnen und habe von dem Check-up gesprochen, den wir an ganz unterschiedlichen Stellen unseres Lebens tätigen. Ich habe davon gesprochen, dass wir regelmäßig uns selber, aber auch die wichtigen Gegenstände unseres Lebens einer Wartung zuziehen. Und das hatte damit zu tun, weil das Evangelium, das vorgesehen ist für diesen dritten Sonntag nach Epiphanias, genauso ein, ich sage das mal, Wartungsevangelium für unseren Glauben ist. Ein Wartungsevangelium für unseren Glauben. Wir werden gleich die Geschichte hören, das Evangelium, und da werden wir sehen, dass Jesus von einem Mann etwas ganz Besonderes sagt. Er sagt, so einen großartigen Glauben, den habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Uns wird also der Glauben eines Mannes vorangestellt und mit dem wollen wir uns beschäftigen und von dem aus wollen wir uns selber ein Stück weit prüfen und warten, wie es denn bei uns aussieht und ob bei uns alles in Ordnung ist. Wir wollen hören als Predigtext des Evangeliums die Geschichte vom Hauptmann, vom Centurio von Kapernaum. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Centurio zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und er ist gelähmt und leidet große Qual. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Centurio antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns für diesen Sonntag dieses wunderbare Evangelium aus dem Matthäus-Evangelium, die Geschichte vom Centurio in Kapernaum, Herr. Und du zeigst uns noch einmal ganz deutlich, uns, deinen Nachfolgern, was großartiger Glaube ist. Wir wollen uns in dieser Predigt beschäftigen mit diesem großartigen Glauben des Centurios. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns das erkennen lässt, was wichtig ist für unseren Glauben, für unseren Leben. Einfach, dass dann du durch deinen Heiligen Geist auch das in uns wirken kannst, dass wir auch zu solch einem Glauben kommen, wie dem Glauben des Centurios. Dass wir das aber alles recht erkennen und dass du wirken kannst durch diese Predigt, Herr. Dazu brauchen wir deinen guten Geist. Und so segne du selber durch deinen guten Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, unser Predigttext, er führt uns nach Kapernaum. Kapernaum ist nicht irgendein Dorf im damaligen Israel. Nein, man kann so sagen, es ist die Hochburg der Nachfolger Jesu. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, um das zu verstehen, wenn Jesus hier sagt, zu seinen Nachfolgern, also zu allen, die dann da sind, solchen Glauben habe ich bei euch noch nicht gesehen. Kapernaum ist der Ort, wo Petrus und Andreas herkommen. Ist der Ort, wo Johannes und Jakobus herkommen. Also die großen Jünger, wo auch der Jünger Matthäus, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, herkommt. Also Großteil der Jünger kommt aus Kapernaum. Kapernaum ist der Ort gewesen, wo Jesus die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus auferweckt hat, ist der Ort gewesen, wo die Gelähmtenheilung stattgefunden hat, wo er den Glauben der Vieren sieht, die den Gelähmten schleppen und sagt, als er den Glauben sieht, der Gelähmte soll aufstehen und gehen. Also Kapernaum, da gibt es schon Glauben an Jesus. Das ist jetzt nicht irgendein heidnisches, verlassenes Nest. Nein, man könnte das so sagen, das ist die Hochburg der Verehrer von Jesus Christus zur damaligen Zeit gewesen. Kapernaum. Kapernaum war zudem eine Zollstadt, eine Grenzstadt. Das Römische Reich hatte ja das ganze Reich unterteilt in verschiedene Teile. Und dort in Kapernaum lag auch eine sogenannte Zenturie. Centum, lateinisch 100, also eine Hundertschaft römischer Legionäre. Und dieser Hundertschaft, dieser, wir würden heute sagen, so Kompaniestärke, stand ein Centurio vor. Wir wissen nicht genau, ob das einem Hauptmannsrang entspricht oder doch eher Oberstleutnant, da gab es auch Abstufungen im römischen Heer. Aber das war auf jeden Fall derjenige, der dort in Kapernaum das Sagen hatte. Der Statthalter in Jerusalem, der Chef der Legion, der war weit weg. Dort in Kapernaum war er der Chef unumschränkt. Die Militärherrschaft der Römer, die duldete keinen Widerspruch. Da brauchten die jüdischen Autoritäten nichts zu sagen. Auch selbst der jüdische König hatte da kein Recht. Das war die Macht in Kapernaum. Er hatte Macht über Leben und Tod. Und dieser Centurio kommt zu Jesus. Und Jesus unterhält sich, das haben wir gerade gehört mit ihm, über die Bitte. Und dann sagt er über diesen Centurio, zu seinen Nachfolgern, sagt er, solchen Glauben habe ich in Israel, also bei euch, noch bei keinem gefunden. Seine Nachfolger, einem Andreas, einem Petrus, einem Johannes, einem Jakobus, einem Matthäus, all den Top-Leuten des Evangeliums, den sagt er, solchen Glauben habe ich noch nicht gesehen. Stellt quasi den Centurio als beispielhaften Glaubenden in vor Augen. Weil das so ist, wollen wir uns auch mit diesem vorbildlichen Glauben heute beschäftigen und schauen, was diesen Glauben ausgemacht hat. Ich habe uns drei Punkte mitgebracht für diese Predigt. Erstens, des Centurios Nächstenliebe. Zweitens, des Centurios Demut. Und drittens, des Centurios Wort Gottes Vertrauen. Das sind die drei Dinge, die der Text uns sagt, was diesen Centurio ausmacht und mit denen wollen wir uns beschäftigen. Das erste, des Centurios Nächstenliebe. Da lesen wir in Versen 5 und 6. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Centurio zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Dieser Centurio, der mächtigste Mann da in Kapernaum, setzt sich ein für seinen Diener, für seinen Knecht, für seinen Untergebenen. Er kommt persönlich selber zu Jesus. Der hätte tausend andere Möglichkeiten gehabt. Der hätte einem seiner Soldaten sagen können, ab, melde dich mal bei diesem Wundertäter und dann sag mal, was dran ist. Der hätte sonst wen schicken können von den Juden, alle wären gegangen. Aber er setzt sich selber ein für seinen Sklaven. Man muss wissen, das ist jetzt nicht irgendwie sein Vater oder sonst jemand, sondern sein Sklave. Er setzt sich ein für seinen Diener. Den hat er so gerne, dass er sich für ihn einsetzt. Das wäre etwa so, das wird es nicht mal betreffen, dieses Beispiel, wenn der Jens Börnsen, der erste Mann hier bei uns in der Hansestadt, wenn der jemanden hätte bei sich bei Stadtgrün beschäftigt, also der Angestellter ist, und ein Eurojobber von der Arbeitsagentur noch bezahlt und der wäre schwer krank. Und Börnsen würde in der ganzen Republik rumfahren und würde überall hören, in Krankenhäusern, ob es nicht Hilfe gäbe für diesen 1-Euro-Jobber. Also wenn Börnsen solche tun würde, dann würden wir sagen, hoppla, also der setzt sich ein. Also der hat eine soziale Ader, nächstenliebender Mensch. Und genauso ist der Centurio viel stärker. Denn dieser Diener, sein Sklave, das ist sein Eigentum. Nicht so ein Verhältnis wie hier, nicht Bürgermeister zu einem Angestellten, die haben ja beide dieselben Rechte halt. Nein, der eine hatte keine Rechte und der andere hatte alle Rechte als Centurio. Und trotzdem setzt er sich für seinen Nächsten ein. Das wird übrigens auch deutlich, wenn wir das im Griechischen lesen, für den Begriff Doulos, also Knecht, Sklave, gibt es mehrere Begriffe im Griechischen. Doulos, das ist das Übliche, also wirklich so Sklave sein. Und dann gibt es die sehr liebevolle Bezeichnung, die heißt Pais, das heißt Kind. Und das ist hier gebraucht. Pais kann Kind und Knecht heißen und er spricht hier von seinem Knecht als sein Kind. Da merkt man die Liebe, die den trägt. Er setzt sich für die Belange des anderen ein und erfüllt damit das, was von uns in der Schrift verlangt ist, was für wahren Glauben verlangt ist. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Oder was Jesus uns vor Augen stellt, als er die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt, wo er ganz deutlich macht, zu sagen, das gehört zu wirklichem Glauben mit dazu, dass man seinen Nächsten lieb hat und dass man sich für den Schwachen, für den Schwächsten einsetzt, für den, der einen braucht. 1. Korinther 13 heißt es einmal, Wenn ich allen Glauben hätte, sodass ich die Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Wenn ich allen Glauben habe, aber keine Liebe zu meinem Nächsten, dann bin ich wie ein Baum, der keine Früchte bringt. Zum wahren, wirklichen christlichen Glauben gehört die Nächstenliebe. Die gehört einfach dazu. Wenn ich wirklich im Glauben an Jesus Christus stehe, wenn der Heilige Geist in mir ist, also Jesus selber mich regiert, dann kann ich auch gar nicht anders. Dann werde ich meinen Nächsten mit anderen Augen sehen, als wenn ich Jesus nicht habe. Das ist übrigens ganz wichtig, dass wir das auch wissen. Nächstenliebe ist nicht das, was uns zum Christen macht. Das gibt es so in der Folge der Bultmann-Schüler. Die haben dann gesagt, es gibt keinen Gott mehr, der uns gegenüber ist, den Gott der Transzendenz, sondern der ist aufgelöst reinem Liebeshandeln. Und wenn ich liebe Dinge tue, wenn ich meinen Nächsten lieb habe, dann bin ich schon Christ, ist alles in Ordnung. Aber es ist nicht so. Wichtig ist, zuerst muss ich gespürt haben, dass Gott mich liebt. Und dann wird der Automatismus entstehen, dass ich auch meinen Nächsten liebe. Alles andere ist eigenes Werk. Da kommen alle Menschen irgendwann zu, ob die Christen sich nennen oder nicht, nicht. Wenn man irgendwann von dem Stadium des Ästhetischen zum ethischen Menschen kommt, das ist die Unterscheidung, das wissen Sie bei Kierkegaard, nicht? Unterscheidet die drei Sphären der Menschen, den ästhetischen Menschen, den ethischen Menschen, den religiösen Menschen. Wenn der ästhetische Mensch irgendwann mal satt ist, also wenn er genug zu essen hat, wenn alle Sicherheiten da sind, ich bin gesund, mein Bankkonto ist übervoll, da fängt man nach den ethischen Dingen zu fragen. Können Sie überleben in Amerika, nicht? Die Leute, die Milliarden gefunden haben und wissen, ich habe wirtschaftlich alles gepackt, nicht? Da fängt man dann auf einmal das Gute in sich zu finden. Was ist denn der Sinn des Lebens? Ich muss irgendwas Gutes tun. Aber das bleibt immer eigenes Werk. Ich entscheide dann, gute Dinge zu tun, für meinen Nächsten da zu sein. Es ist immer eigenes Werk. Und das ist im christlichen Glauben nicht so. Nicht, weil ich mich entscheide, meinen Nächsten zu lieben, tue ich das? Oder weil es mir der Pastor am Sonntag nochmal richtig verordnet hat, liebe deinen Nächsten? Sondern das wächst automatisch aus mir raus. Das ist eine Frucht, wie an einem Weinstock. Wenn der gesund ist, im Herbst die Weintrauben hängen, so gehören zu einem Christen die liebenden, die tätigen Werke der Nächstenliebe dazu. Das ist ein Automatismus. Wie bei einer Mutter, die einen Säugling hat. Da muss man der Mutter nicht sagen, hab den lieb und kümmere dich drum. Die wird gar nicht anders können, als sich um diesen Säugling zu kümmern. Und so ist es bei uns. Nächstenliebe ist nicht die Ursache unseres Glaubens, es ist die natürliche Folge echten Glaubens. Und das ist auch der Unterschied des Christentums, des wahren Christentums zu allen Religionen. In allen Religionen, im Buddhismus, im Islam, im Judentum, werden die Menschen aufgefordert, gute Dinge zu tun, werden auch aufgefordert, den Nächsten lieb zu haben, gute Dinge für die Mitmenschen zu tun. Aber man tut das, um vor Gott ein paar Stufen weiterzukommen, damit man von dem ein Stück weit liebender angeguckt wird. Und im Christentum ist das diametral anders. Da nimmt dich Gott erstmal an und sagt, alles geschehen, du bist gerettet, gieß den Geist in uns und wir sind so erfüllt von der Liebe Gottes, dass dann das Werk für den Nächsten aus uns rausfließt. Wo das nicht geschieht, wo wir anfangen, selber tätig zu werden für den Nächsten, aus eigenem Antrieb, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Da werden unsere Werke der Nächstenliebe ganz schnell hochmütige Werke. Die können dann so demütig aussehen, wie sie wollen, nicht? Und jetzt mal da und kümmert sich um den und gibt dort Geld und Macht und tut. Aber man bildet sich etwas drauf ein. Oh, was ich für ein guter Mensch bin. Wie edel, hilfreich und gut ich auch bin. Und schlägt sie auf die eigene Brust. Innerlich kriegt keiner mit. Das kriegen die anderen mit. Die hauen einem ja auch noch auf die Schulter und sagen, was bist du, ein guter Mensch, nicht? Davor müssen wir uns hüten. Das ist der Hochmut. Und das zeigt hier der Centurio nicht. Das ist kein hochmütiger Mensch, der das macht, weil er irgendwie vor jemandem gut dasteht. Das ist ja eh sein Sklave, ist vollkommen egal. Der muss sich niemandem mehr beweisen. Das ist eh die Nummer 1 da in Kapernaum. Nein, der hat einen ganz anderen Antrieb. Das ist ein demütiger Mensch. Und damit kommen wir zum Zweiten, was diesen Glauben ausmacht. Das Centurius Demut. Das Erste war, er hat Nächstenliebe. Wirklich reine Nächstenliebe. Und das Zweite ist, er tut das wirklich aus und in Demut. Das lesen wir in den Versen 7 und 8. Als er nämlich die Bitte äußert, nun hilf bitte meinem Knecht, ihm geht so schlecht, zeigt die Nächstenliebe, da spricht Jesus zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Centurio antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Ich bin es nicht wert. Das nicht misszuverstehen, das hier ist jetzt keine Selbsterniedrigung, die der betreibt, so nach dem Motto, ich muss mich jetzt mal nochmal so kasteien und so richtig klein machen, absichtlich. Nein, der Typ, dieser Centurio, er hat schon gesundes Selbstbewusstsein. Nochmal, er ist die Nummer 1 nach Kapernaum. Und man muss wissen, Centurio in der römischen Armee wurde man durch einen bestimmten Weg. Die waren sehr schlau, die Römer. Die machten das nämlich folgendermaßen. Die Obersten, also die Chefs von den Legionen, das waren meistens die adligen Römer, die Senatoren. Aber so die Mittelebene, nämlich die Offiziere, die Centurios, die nahm man aus dem einfachen Volk raus. Römische Staatsbürger, die sich aber bewiesen hatten. Also wer zunächst normaler Legionär war und war da sehr tapfer und konnte sich durchsetzen in so einem Haufen, der wurde zunächst Decurio, das heißt, der wurde über eine Zählerschaft gesetzt. So Unteroffizier, würden wir heute sagen. Und wenn er sich dort bewiesen hatte als Unteroffizier, also wenn er auch Menschen führen konnte, und da braucht man ja ein bisschen was zu, das können wir uns vorstellen, so eine römische Legion, so brutale Männer, das ist nicht so wie eine Kindergartengruppe, die man zu leiten hat, auch wenn das manchmal nicht ganz einfach ist, sondern hier sind andere Fähigkeiten gefragt, da können keine depressiven, ängstlichen Typen ran. Das müssen schon Draufgänger sein, da muss schon Selbstbewusstsein hinterstecken halt. Und wenn diese Decurios, die Leiter einer Zählerschaft, sich bewiesen hatten, dann wurden sie zum Centurio. Und die mussten sich auch durchsetzen können. Das war so eine Elitefindung, so ein Stück weit nicht der Survival of the Fittest. Das waren die Besten der Besten, ganz besondere tapfere Leute, ganz besondere hartgesottene Männer, die das waren. Also da müssen wir keine Angst haben, dass der hier irgendwie so einen psychischen Knacks hat und sich da irgendwie selbst kasteilen muss. Das nicht. Aber eins wollen wir nicht vergessen. Er steht ja nicht vor einem normalen Menschen. Er steht vor dem lebendigen und wahren Gott, Jesus Christus. Und wenn der lebendige und wahre Gott, Jesus Christus, vor ihm steht, da wird man eins als Mensch immer nur merken, wenn man wirklich im Glauben steht. Ich bin nichts wert aller Welt. Aller Wert der Welt steht da vor mir. Das sagt er auch so. Ich bin's nicht wert, dass du unter mein Haus kommst. Ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Der ist wirklich demütig. Demütig. Der hat vor Gott eine demütige, eine dienende Gesinnung. Demut, dieses deutsche Wort, heißt im Ursprung eine dienende Gesinnung haben. Kommt vom althochdeutschen Dios Mutus. Eine dienende Gesinnung haben. Das heißt Demut. Und das hat er. Er ist wirklich ein Diener. Er ist ein Diener Jesu Christi. Er stellt sich unter den Herrn. Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Und diese Haltung, wenn wir so vor Gott stehen, dass wir ihm sagen, ja, ich bin es eigentlich nicht wert, dass du dich mit mir beschäftigst, dass du mir hilfst, dass du in mein Haus kommst. Das ist eine Haltung, die gefällt Gott gut. Denken wir an die Geschichte Lukas 18 im Tempel. Zöllner und der Pharisäer, der eine, der macht eine Menge christlicher Werke, den Zehnten, also der tut Gutes, Nächstenliebe übt er nicht und der fastet nicht, zeigt noch allen nicht, wie toll er ist, nicht. Aber der bildet sich was drauf ein, ist noch hochmütig, der macht religiös alles richtig, aber der ist hochmütig in seinem Herzen vor Gott. Und der Zöllner, der daneben ihm steht beim Gebet, der sagt nur, sei mir Sünder gnädig, der sagt im Prinzip nichts anderes, ich bin es nicht wert, dass ich überhaupt hier stehe. Dann sagt Gott, der eine, der ist gerechtfertigt, der andere nicht. Demut ist etwas, was unserem Gott unglaublich gut gefällt, was zum lebendigen Glauben dazu gehört. Wir lesen in 1. Petrus 5, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Wir sollen uns demütigen unter die Hand unseres Gottes, das heißt, ihm als Diener zur Verfügung stellen. Das heißt Demut, eine dienende Gesinnung haben. Und das ist das Problem, was viele Menschen mit Gott haben und auch mit ihren Mitmenschen. Nicht, dass sie Gott und ihre Mitmenschen eine dienende Gesinnung gegenüber haben, eine dienende, sondern sie haben eine bedienende Gesinnung. Eine bedienende Gesinnung. Es geht schon los in der Ehe. Da will ich nicht der Diener sein, sondern ich bediene mich an meiner Frau und an meinem Mann. Ich wundere mich irgendwann hinterher, wenn es nicht klappt. Ich bin nicht bereit zu dienen, ich bediene mich nur und hinterher wundere ich mich, dass es klappt. Bei Gott ganz genauso. Wohlfühlevangelium, da kommt man gut mit an, da hat man die Reihen voll. Ein Gott, an dem ich mich bedienen kann, nicht? Wenn alles gut läuft in meinem Leben, Menschen und kannst vielleicht noch ein bisschen besser werden. Und das ist gut, wenn man dann auch so im Hintergrund einen Gott hat, nicht, an dem man sich bedienen kann. Und ja, wenn ich jetzt in die nächste Bewerbungsphase gehe, dann kriege ich mir auch bitte wieder nicht. Und wenn es dann klappt, dann ist man auch dankbar. Nicht? Ein Gott, an dem wir uns bedienen. Aber Gott ist kein Gott, an dem wir uns bedienen dürfen. Wir dürfen ihn um Hilfe bitten, immer, gar keine Frage. Aber wir dürfen ihn nicht dazu verkommen lassen in unserem Glauben, dass er einer ist, an dem wir uns immer nur nutzbar machen. Sondern wir sollen seine Diener sein. Das ist das, worauf es ankommt. Ihm gegenüber demütig seine dienende Handlung stehen, Haltung stehen. Wenn immer man die Bibel liest, die Briefe zum Beispiel, Paulus, Petrus, Jakobus, die Briefe geschrieben haben, die beginnen dann, wenn sie schreiben an die Gemeinden, ich Paulus, Doulos Jesus Christus, Knecht Jesu Christi, Diener Jesu Christi, das ist das Ehrenprädikat der Apostel und das ist das Ehrenprädikat für jeden Christen, dass wir Diener Jesu Christi sind, Diener Gottes sind, dass wir demütig vor ihm sind. Das hat nochmal nichts zu tun mit einer Selbsterniedrigung. Das ist das, was Luther versucht hat, da als Mönch, da als schwarzer Augustiner Eremit zu tun, wie er sich da gepeitscht und gegeißelt hat, dann fix und fertig war und glaubt, damit könnte er vor Gott weiterkommen. Das waren immer eigene Werke. Nein, echte Demut, das ist genau wie bei der Nächstenliebe, die wächst aus dem Glauben heraus. Also nicht, dass einer von euch jetzt hingeht und versucht, sich noch stärker zu demütigen, sich selber klein zu machen, zu geißeln, das nicht. Sondern es ist ein Kennzeichen echten Glaubens, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, und das kann ich nicht erzwingen und irgendwie erwirken, sondern kann ich mich nur öffnen und kann darum bitten. Das ist ein Zeichen, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dass ich Gott gegenüber eine demütige Haltung habe. Ich bin es wirklich nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Wenn wir rechte Nachfolger Jesu Christi sein wollen, dann brauchen wir diese demütige, diese dienende Haltung. Und das ist die Krux dieser Geschichte auch bei dem Centurio. Er hat einen Diener und für den wird der Centurio zum Diener. Der Diener dient dem Diener. Und das ist genauso wie bei Jesus Christus. In Philipper 2 lesen wir, dass sich Gott selber in Jesus Christus seiner Göttlichkeit entäußert, Knechtsgestalt annimmt, Dienergestalt annimmt, um die Welt zu erlösen. Wir nennen das den wunderbaren Wechsel. Der Herr wird zum Knecht, damit die Knechte Gott gleich werden können. Und das sollen wir auch immer wieder tun, diese dienende Haltung annehmen. Und wenn der Centurio so gehandelt hat, hat er nicht anders gehandelt als der Herr Jesus. Als er hingegangen ist, hat sich das Obergewand abgelegt und hat den Jüngern die Füße eine demütige, eine dienende Haltung angenommen. Und das gehört zum wahren Glauben dazu, dass wir demütig sind vor Gott und vor unseren Mitmenschen, dass wir eine dienende Haltung haben. Und ein drittes, was uns deutlich wird, was echter Glaube ist, was Glaube ist, den Jesus Christus so wunderbar lobt, ist das, dass der Centurio solches Vertrauen in das Wort Gottes hat, des Centurios Wort Gottes Vertrauen. Jetzt kommen wir zu dem Vers 8 hier, und das ist ein Vers, wann immer ich den lese, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und solange ich diese Geschichte kenne, ist das mir ein ganz wunderbares Evangelium. Und es ist mir wirklich dieser Centurio vorbildlich in seinem Glauben. Er sagt, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Solches Vertrauen hat er. Du, der du der wahre Gott bist, ein Wort musst du nur sagen, damit alles gut. Absolutes, blindes Vertrauen auf die Durchsetzungskraft des Wortes Gottes. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Einige Monate zuvor hat es dort in Kapernaum eine ähnliche Situation gegeben. Da wird der Petrus berufen in die Nachfolge, er kommt vom Fischzug, nicht, kommt ans Ufer, sind die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Und Jesus sagt, fahrt noch mal raus. Und die sagen sich untereinander, was soll denn der Quatsch, darüber kann man nichts fangen. Aber Petrus sagt, wir haben nichts gefangen die ganze Nacht. Aber auf dein Wort wollen wir neu rausfahren. Und dann fahren sie raus. Und dann werden die Netze so voll, dass die Netze zu zerreißen drohen. Die kriegen ja alleine gar nicht mehr rein. Auf das Wort Jesu Christi trauen. Das macht wirklich wahren Glauben aus. Auf dieses heilige und lebendige Wort zu glauben. Konfirmandenunterricht beschäftigt uns mit den Konfirmanden, immer mit dem Heidelberger Katechismus, und die müssen ja auch einige Fragen auswendig lernen. Eine der wichtigsten Fragen ist im Heidelberger Katechismus die Frage 21. Was ist wahrer Glaube? Was ist wahrer Glaube? Wir beschäftigen uns heute mit Glauben. Und da heißt es in dieser Antwort, Wahrer Glaube ist nicht allein die sichere Erkenntnis, in der ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart. Also das ist das Erste. Wahrer Glaube besteht als Erstes daraus, dass wir alles für wahr halten, uneingeschränkt, was in der Bibel steht. Uneingeschränkt. Wenn wir anfangen zu zweifeln, kann es keinen Glauben mehr geben. Sondern das müssen wir tun, uneingeschränkt. Das ist das Erste. Uneingeschränkt die Bibel für Wort Gottes halten. Aber da kommt das Zweite. Sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade durch das Werk Jesu Christi. Das ist das Zweite, das herzliche Vertrauen. Jetzt ist diese Antwort ja ein bisschen schwer. Wenn ich mit Konfirmanden arbeite, erkläre ich das mal so ein bisschen platter. Ich sage dann, wisst ihr, im wahren Glauben geht es um die Theorie und um die Praxis. Theorie ist erstmal, das hier als Grundlage anzunehmen. Das ist die Theorie, die Bibel. Aber das Zweite im wahren Glauben ist, das auch anzuwenden und danach wirklich zu leben und da wirklich drauf zu vertrauen. Das auch wirklich zu tun, dass das stimmt, was das Wort Gottes sagt. So wie der Zenturio hier. Sprich nur ein Wort. Dann ist alles erledigt. Absolutes Vertrauen zum Wort Gottes. Nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter, das wirklich praktisch umzusetzen. Diesem heiligen und lebendigen Wort zu vertrauen und dem alles zuzutrauen. Darauf kommt es im Glauben an. Das anzunehmen und dem alles zuzutrauen für das Leben. Zu mir ist meine Frau gekommen und hat gesagt, alten Gemeinde, also hier ist niemand angesprochen. Ja, ist alles ganz nett hier bei dir und alles okay, aber ich muss dir eins sagen, weißt du, was mir einfach zu viel wird? Dass du immer und immer und immer wieder vom Wort Gottes sprichst und dass du das so hochhebst. Dann habe ich dir gesagt, wenn es denn so wäre, wenn das wirklich die Kritikpunkt an meiner Predigt ist, Halleluja, dann habe ich es geschafft. Also wenn das wirklich rausströmt aus meinem Predigtdienst, wunderbar, wenn das Wort Gottes so hochgehoben wird. Denn das ist meine Aufgabe. Keine andere Aufgabe. Du musst ja keinen Kulturprotestantismus verbreiten oder irgendwelche ethischen Ratschläge geben, wie der Umweltschutz von sich zum Blödsinn. Nein, es geht nur um eins in meiner Aufgabe als Pastor, das Wort Gottes groß zu machen und zu verherrlichen und euch und sie einzuladen. Vertraut diesem Wort Gottes, richtet euer Leben danach aus. Dann ist alles in Ordnung. Unmittelbar vor der Geschichte hier von dem Zenturio in Kapernaum, da hält Jesus Christus die Bergpredigt. Und die Bergpredigt schließt dann mit den Worten: Wer diese meine Rede, wer diese meine Worte hört, und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf festen Fels baut. Wenn die Stürme kommen, da passiert nichts. Aber wer sie hört und nicht tut, wer da nicht sein ganzes Vertrauen draufsetzt, wer nicht alles drauf baut, der ist wie ein Mann, der baut sein Haus auf Sand. Und wenn da die Stürme kommen und die Winde, dann reißt das ganze Ding ein und alles ist kaputt. Darauf kommt es an im Glauben, dass wir das Wort Gottes wirklich auch umsetzen, das Tun und das Glauben, dieses heilige und ewige Wort Gottes. Wisst ihr was, liebe Brüder und Schwestern, ich sage es ja immer wieder, und wir haben es auch in der Sakristei drüber hängen, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Das ist doch logisch. Wir können doch unser Leben auf nichts anderes bauen, nichts anderem vertrauen als dem Ewigen. Das Zeitliche, Vergängliche, das Weltliche, das ist es doch nicht. Und dazu möchte ich euch heute neu aufrufen. Vertraut dem Wort Gottes, diesem herrlichen, wunderbaren Wort Gottes, das solche unglaubliche Kraft hat. Das hat solche Kraft, dass Jesus ein Wort spricht und der Knecht ist gesund. Ich habe die Geschichte hier abgebrochen, die geht noch weiter. Der Knecht wird ja geheilt. Aber glaubt mir, das Wort Gottes kann noch viel, viel, viel mehr. Wir haben es eben im Hebräer nochmal gelesen. Alles ist durch das Wort Gottes aus nichts gemacht. Alles ist aus nichts gemacht. Am Anfang war das Wort war bei Gott. Dasselbe war am Anfang und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Alles ist gemacht durch das Wort Gottes. So stark und lebendig ist das. Ja, wenn wir dem Wort Gottes vertrauen, dann ist das so stark, das Wort Gottes, dass wir selbst nicht mal sterben müssen, dass der Tod keine Macht über uns hat. Klar, biologisches Ende auf Erden, das kommt. Aber dann geht es unmittelbar weiter in der Herrlichkeit bei Jesus Christus. Das sage nicht ich, das sagt das Wort Gottes, das sagt Jesus, Johannes 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, spricht Jesus Christus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgebrochen. So stark ist das Wort Gottes. Und bitte, 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 lasst euch bitten, vertraut dem Wort Gottes voll und ganz. Hört es nicht nur, sondern baut auf das Wort Gottes. Ich habe hier das Losungsbuch liegen. Ich habe mir mal für die nächste Woche angeguckt, was in der nächsten Woche Losung und Lehrtext ist. Und ich weiß ja, dass viele von euch die Losung und die Lehrtext lesen. das, was ihr da lesen werdet, nehmt das an für euer Leben. Wie so eine Medizin, die ihr runterschluckt. Wie so das, wenn ihr was weiß ich, Bluthochdruck habt und nehmt eure Tabletten jeden Morgen. Nehmt das, schluckt das runter und vertraut, dass das wirkt. Ganz gleich, was der Herr euch sagen wird in der nächsten Woche durch sein Wort. Nehmt das an und tut das auch und lebt auch nach dem, was er euch sagt. Nicht? Das ist ja so einfach, morgens vom Frühstück die Losung zu lesen, einen Lehrtext oder eine stille Zeit. Und sagt man, ach ja, ist ja ganz schön, nicht? Wenn es denn dann so wäre, wenn der Herr wirklich einem helfen würde oder wenn er die Engel schickt, dass wir damit was sagen halt nicht, dann macht man es zu und dann lässt man sich wieder gefangen nehmen von der Welt mit den Sagen. Nein, wenn der Herr euch da was sagt, dann baut auch darauf halt nicht, dann tut das auch und lebt auch nach diesem Wort Gottes. Wisst ihr, was Lehrtext heute für diesen Sonntag ist? Meistens habe ich es ja gelesen. Johannes 8. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dazu möchte ich dich aufrufen. Mach's wie der Centurio von Kapernaum. Vertrau ganz dem Wort Gottes und da kannst du gar nicht genug Vertrauen draufsetzen einfach. Und du wirst sehen, wie wundervoll dein Leben sein wird, wie wundervoll dieser Christenstand ist. Drei Dinge, die wir hier an dem Centurio von Kapernaum lernen durften, was vorbildlicher Glaube ist. Erstens, die Nächstenliebe, die der Centurio hat. Zweitens, die Demut, die der Centurio hat. Und drittens, das Vertrauen, das der Centurio auf das Wort Gottes hat. Jetzt habe ich die Predigt und den Gottesdienst begonnen, dass ich gesagt habe, wir müssen ab und zu mal ein Check-up machen. Ich habe in dieser Predigt natürlich jetzt wenig so euch gesagt, und du und ihr, wo habt ihr? Das möchte ich so mitgeben als Hausaufgabe. Ich möchte euch und sie bitten, guckt einfach mal genau nach. Wie sieht's aus mit deiner Nächstenliebe? Wie sieht's aus mit deiner Demut vor Gott? Wie sieht's aus mit deinem Vertrauen auf das Wort Gottes? Ist das alles in Ordnung, dass du selber dir, ich sag das mal, die Griffpakete geben würdest? Oder gibt es da Dinge, wo du vielleicht doch Nachholbedarf hast? Und wenn du Nachholbedarf hast, dann lass dich von diesem Wort des Centurios aus Kapernaum bewegen. Dann geh zu Gott und bitte ihn neu um den Heiligen Geist, um den rechten Glauben allermeist, wie wir es zu Beginn des Gottesdienstes gesungen haben, auf dass er dir das wirklich schenkt. Nächstenliebe, Demut und das absolute Vertrauen zum Wort Gottes. Möge unser Herr und Gott diese Predigt an dir und deinem Leben segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.